Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Seit 2 Jahren hat das heutige Datum für die Deutschen seine besondere Bedeutung. Seitdem ist der 27. Januar der offizielle Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Der Tag selbst erinnert insbesondere an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz heute vor 53 Jahren. Die Deutschen und ihre Gedenktage, das ist ein problembeladenes Kapitel. Wie sollte das bei einem so großen Thema wie dem Holocaust anders sein? Aus Bonn, Friedbert Meurer.
Die Idee kam vom Zentralrat der Juden in Deutschland im Umfeld des 50. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz 1995. Erstmals begangen wurde der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus dann am 27. Januar 1996. In der Proklamation des Gedenktages durch Bundespräsident Roman Herzog hieß es damals, es gelte, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirke. Sie solle Trauer ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. Zentraler Akt des nicht arbeitsfreien Gedenktages bildet die Veranstaltung im Deutschen Bundestag. Aber auch in den Ländern gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Die Abgeordneten des Rheinland-Pfälzischen Landtages treten zum Beispiel in der KZ-Gedenkstätte Osthofen bei Worms zusammen. Erstmals wird damit ein deutsches Parlament eine Plenarsitzung in einem ehemaligen Konzentrationslager abhalten. Am Berliner Bahnhof Grunewald wird die Gedenkstätte für die Deportation zehntausender Juden aus der Hauptstadt im Zweiten Weltkrieg eingeweiht. Von Grunewald aus waren rund 55.000 Juden in die Lager nach Osteuropa deportiert worden.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin, Ortszeit.
Am Mikrofon ist Peter Ziegler, einen guten Tag. Der Deutsche Bundestag ist am Vormittag zusammengetreten, um an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 53 Jahren zu erinnern. In Anwesenheit von Bundespräsident Roman Herzog, den Mitgliedern der Bundesregierung und Vertretern aller anderen Verfassungsorgane, sagte die Präsidentin des Bundestages Rita Süssmuth, es sei unverzichtbar, sich den bedrückendsten Wahrheiten der deutschen Geschichte zu stellen. Öffentliches Erinnern könne nicht das Gedenken jedes Einzelnen ersetzen.
Diese Stunde im Deutschen Bundestag will Teil des Gedenkens in allen Teilen unseres Landes sein. In den Städten und Gemeinden, in Schulen, in den Bildungseinrichtungen, in Kirchen und Gewerkschaften, in Verbänden und Vereinen. Gedenken, das nicht von den Menschen getragen wird, erstarrt sehr rasch zum bloßen Ritual. Die Einführung eines Gedenktages ist das eine, die lebendige Ausgestaltung das andere. Diese bleibt immer wieder aufs Neue zu leisten.
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Der Leiter der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Yehuda Bauer, bezeichnete den Holocaust der Nazis als Kern der Vernichtungsstrategie gegenüber sogenannten Andersartigen.
Die Nazis mögen das KZ nicht erfunden haben, aber sie haben es zu einer ganz neuen Entwicklung gebracht. Nicht nur der Mord und das Leiden in diesen Höllen soll uns beschäftigen, sondern die hohe Kunst der Erniedrigung. Der Versuch, Menschen zu entmenschlichen, indem sie durch ihre physiologischen Bedürfnisse kontrolliert wurden, das ist ohne Vorgang in der menschlichen Geschichte. Das geschah nicht nur gegenüber den Juden, aber die Juden standen auf der untersten Stufe dieser Hölle. Was die Nazis damit erreichten, war nicht die Entmenschlichung der Juden, sondern ihrer selbst, denn sie stellten sich damit auf die niederste mögliche Stufe der Menschheit. Was haben die Nazis hinterlassen? Wo sind ihre literarische, künstlerische, philosophische, architektonische Errungenschaften? Das Nazireich löste sich ins Nichts auf. Nur ein Denkmal blieb übrig, die Überreste der KZs und da an derer Spitze die einzige große Leistung des Nazismus, Auschwitz und der Massenmord.
Der Direktor der Gedenkstätte Yad Vashem, Professor Yehuda Bauer.
Uhr, 11 Minuten vor 8, hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, unser Sendeplatz Podium. In der Bundesrepublik sind fast 5 Millionen Menschen arbeitslos. Noch größer ist die Zahl der Menschen hierzulande, die eine Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, das heißt, ohne dafür ein Entgelt zu beziehen. Soziales Engagement oder in Zeiten wie diesen der Versuch, wieder Anschluss zu finden, können den Ausschlag für eine ehrenamtliche Tätigkeit geben.
Telefonseelsorge Berlin, guten Tag. Bei den anderen Stellen, wo ich vorher ehrenamtlich war, da war ich noch im Berufsleben, das habe ich dann zusätzlich gemacht. Dann trat die Phase ein, dass ich ohne Beschäftigung war und dann war es besonders wichtig für mich, dass ich weiter den Kontakt behalte.
Brigitte Klingner gehört zu den rund 7200 ehrenamtlichen Mitarbeitern der Telefonseelsorge, die überall in Deutschland rund um die Uhr den Nöten ihrer Mitmenschen zuhören, in einem Nachtdienst 12 Stunden hintereinander, freiwillig und ohne Entgelt, eben ehrenamtlich. Vereine beklagen jedoch mittlerweile eine Überalterung ihrer Funktionäre. Nachfolger fänden sich nur schwer. Fehlt das Interesse, sich für ein Dankeschön zu engagieren? Dem widerspricht Professor Gerd Wagner, Projektleiter im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wenn das Ehrenamt die Seele der Demokratie darstellt, was ich auch glaube, haben wir an dieser Stelle kein Problem. Wir müssen keine Anreize schaffen, um die Seele der Demokratie zu retten. Um die ist es gar nicht so schlecht bestellt, wie viele glauben. Ich kann Ihnen sagen, wie groß der Anteil der Erwachsenen ist, die ein Ehrenamt ausüben. Der beträgt in Westdeutschland etwas über 30% und in Ostdeutschland etwa ein Viertel der erwachsenen Bürger. In Westdeutschland spielt unter anderem eine Rolle, dass gut qualifizierte Arbeitslose, und die gibt es ja inzwischen doch auch in nennenswerter Zahl, relativ häufig ein Ehrenamt ausüben. Allerdings kein kontinuierliches, sondern ab und zu ehrenamtlich tätig werden. Ein weiterer Grund für die Zunahme liegt daran, dass unsere Bevölkerung immer besser ausgebildet ist. Und das entspricht vielleicht nicht den Vorurteilen an Stammtischen, aber es ist so, je besser die Bildung und Ausbildung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Ehrenamt ausübt.
Welche Rolle kommt dem Ehrenamt in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit zu? Dient es als Notnagel, als Trostpflaster für Menschen ohne bezahlten Job? Zum Beispiel in den neuen Ländern, in denen ja zu DDR-Zeiten über 90% der Frauen berufstätig waren?
Also ursprünglich war ich arbeitslos. Nach der Wende eben ja der große Knall. Man hat dann, der erlernte Beruf eigentlich war nicht mehr tragbar. Chemiefacharbeiter und in der Region ist alles kaputt gegangen. Irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, also so sinnlos kann man nicht zu Hause sitzen, so nutzlos vor allen Dingen. Keiner braucht einen. Pfarrer Stefan hat dann gesagt, Frau Reumann, irgendwo eine sinnvolle Beschäftigung. Machen Sie im Geschichtskreis mit, habe im Geschichtskreis mitgemacht. Erstmal war für mich ja schwer, so Reisegruppen zu führen in der Kirche. Ist ja, kann man sich nicht vorstellen, wenn einer einem sagt, du kannst das, du stellst dich vor 50 Leuten und erzählst die Geschichte der Kirche. Also man hat unwahrscheinlich Selbstvertrauen dadurch gewonnen. Das hat ihn unwahrscheinlich aufgebaut, muss ich heute immer wieder sagen.
Dass ein Ehrenamt über den Ansehens- und Selbstwertverlust durch Arbeitslosigkeit hinweghelfen kann, mag der Einzelne so empfinden. Doch Professor Gerd Wagner widerspricht, das kann die Lösung nicht sein.
Das Problem ist ja nicht, dass Frauen Ehrenämter ausüben, sondern dass die Wirtschaftspolitik so gestaltet wird, dass Frauen keine Arbeitsplätze finden. Darüber muss man erst nachdenken. Der zweite Schritt ist dann, welche Belohnungen es für Ehrenämter gibt. Aber auch hier gilt wieder, wenn ich anfange, Ehrenämter zu honorieren, dann sind es nun mal keine Ehrenämter mehr. Nehmen wir mal einmal an, dass die Arbeitslosenquoten nicht deutlich sinken. Dann ist ehrenamtliche Tätigkeit nun, weiß Gott, kein Ersatz für echte Erwerbstätigkeit. Die großen Problemgruppen am Arbeitsmarkt, also nicht qualifizierte oder schlecht qualifizierte Arbeitslose, haben Probleme, Ehrenämter zu finden und auszuüben.
Freiwilliges soziales Engagement und Ehrenamt, ein Beitrag von Hannelore Kleinschmidt war das, 8:02. Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen, 7:35 zu unserem Länderblick. In Thüringen sinken die Schülerzahlen, in Hessen steigen sie. Das heißt, zu viele Lehrer in dem einen, zu wenige in dem anderen Bundesland. So lag der Gedanke nahe, thüringische Lehrer in hessischen Schulen einzusetzen. Das mag nach einer unbürokratischen Lösung klingen, scheiterte jedoch fast an einer Mauer von Vorurteilen. Aus Erfurt, der Länderblick von Claudia von Lack.
Rosmarie Giebe ist eigentlich eine gestandene Lehrerin. Seit mehr als 20 Jahren bringt sie den Kleinen Lesen und Schreiben bei und natürlich das Einmaleins. Doch als im letzten September das neue Schuljahr begann, da hatte die 49-Jährige regelrecht Angst. Rosmarie Giebe hatte nämlich die Schule gewechselt, von Thüringen nach Hessen.
Die meiste Angst hatte ich eigentlich vor den Vorurteilen, weil ich wusste, dass wir oft als etwas arbeitsscheu, in gewisser Weise unfähig und inkompetent eben doch betrachtet wurden. Ich erfuhr bei meinem Antrittsbesuch durch den Direktor, dass das gesamte Kollegium gegen die Einstellung eines Thüringer Lehrers war. Das hat mich natürlich sehr bedrückt.
Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule in Ludwigsau-Friedlos hatten Vorurteile. Auch bei den Kindern hatte sich ein neues Schimpfwort breit gemacht.
Schüler, die in Streit geraten und wo sich einer eben etwas täppisch verhält, die werden eben mit der Formulierung "Na du Ossi" betitelt.
Und auch die Eltern hatten so ihre Vorbehalte. Benedikt Hauer war zunächst sehr reserviert, als er hörte, dass sein Sohn Fabian in Zukunft eine Lehrerin aus Ostdeutschland bekommen sollte.
Vorbehalte bezüglich der Qualität. Wenn es heißt Lehrer aus Thüringen, dann hat man natürlich insofern Vorbehalte, weil man sich denkt, wieso kommen die nach Hessen? Kommen die nach Hessen, weil die in Thüringen keinen Job mehr finden? Warum werden die in Thüringen nicht gebraucht? Entsprechen sie nicht den dortigen Anforderungen?
Doch die neue Lehrerin aus Thüringen war bald nicht mehr nur die von drüben. Benedikt Hauer war bereits vor Beginn des Schuljahres überzeugt, dass sein Sohn Fabian eine gute Lehrerin bekommen würde.
Denn die Frau Gieber hat die Möglichkeit genutzt und hat jedes einzelne Kind daheim im Kreise seiner Eltern aufgesucht und hat sich mit den Eltern drüber unterhalten und vor allem auch, um sich den Eltern vorzustellen. Und das fand ich spitze.
Viel Unruhe und Besorgnis am Anfang, im Laufe der Zeit dann Entspannung und Normalität. So wie Rosmarie Giebe ist es wohl allen 189 Lehrerinnen und Lehrern aus Thüringen gegangen, die mittlerweile in Hessen unterrichten. Das Experiment ist ein Erfolg, sagen die beiden Kultusminister und haben das Programm jetzt erweitert. Weitere 300 Thüringer Lehrer werden in Zukunft an hessischen Haupt-, Real- und Gesamtschulen unterrichten, da die Schülerzahl dort ständig zunimmt. Thüringen hat im Gegensatz dazu einen enormen Lehrerüberschuss. In den nächsten Jahren müssen knapp 4000 Stellen abgebaut werden. Kultusminister Dieter Althaus.
Der zweite Impuls für Thüringen ist natürlich der, dass wir mit den sehr, sehr guten Erfahrungen der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die in Hessen aus Thüringen arbeiten, festgestellt haben, dass ein ganz wichtiger Beitrag auch zum Zusammenwachsen in Deutschland dadurch geleistet wird.
Thüringen bezahlt die Lehrer, während sie im Nachbarland unterrichten. Hessens Kultusministerium spart also eine Menge Geld. Im Gegenzug bekommt mindestens die Hälfte der Thüringer Lehrer in Zukunft die Chance, in den hessischen Schuldienst übernommen zu werden. Für Hessens Kultusminister Hartmut Holzapfel ist dieses Abkommen auch volkswirtschaftlich sinnvoll.
Es macht keinen Sinn, Arbeitslosigkeit in Thüringen zu bezahlen, wenn man dafür Arbeit an anderer Stelle hat. Das hat auch etwas mit einer Gesamtbilanz zu tun.
Mittlerweile haben auch Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ein solches Abkommen geschlossen. Die Bayern wollen allerdings von ostdeutschen Pädagogen nichts wissen. Sie haben unser Angebot wegen mangelnder Qualität unserer Lehrer abgelehnt, sagt Thüringens Kultusminister Dieter Althaus etwas enttäuscht.
Uhr, aktuelle Kurzinformationen im Deutschlandfunk. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist inoffiziell im Januar auf ein neues Rekordhoch von 4,82 Millionen Menschen gestiegen. Im ganzen Bundesgebiet wollen Arbeitslose heute dagegen protestieren.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Ich denke, was ich will und was mich beglückt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 204. Eine bekannte deutsche Karikaturistin wurde in der Zeit der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg 1922 in Berlin geboren, als man für eine Mohrrübe 10.000 Mark bezahlen musste. Trotz der bewegten Zeiten hatte sie eine schöne Kindheit. Ihre Mutter hatte eine Kunstschule und arbeitete mit ihren Schülern zu Hause im Esszimmer. Ihr Vater war Architekt. Sie hatten eine Hausgehilfin, die sich auch um die Kinder kümmerte. Zu Hause wurde weder über Geld gesprochen noch über Politik. Ihr Vater zeichnete für sie, was sie wollte, zum Beispiel Indianer oder Pferdewagen, mit denen den Leuten in Berlin die Kohlen in den Keller gebracht wurden. Aber noch netter als ihren Vater fand sie seinen jüngsten Bruder. Ihr Onkel war Bildhauer und sie hat ihm oft Modell gestanden. Er machte aber auch Gedichte und schöne Zeichnungen, und während sie ihm Modell stand, hat er ihr viel erzählt. Er hatte ein kleines Fischerhaus in einem Naturschutzgebiet und ging oft um 2 Uhr morgens mit seinen Kindern weg, um Tiere zu beobachten. Wenn sie da zu Besuch war, wäre sie gerne mal mitgegangen, aber er hat sie nie dazu mitgenommen, weil sie zu viel sprach und die Tiere weggelaufen wären, wenn sie plötzlich etwas gesagt hätte. Als sie 8 oder 9 Jahre alt war, ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben alleine mit der Eisenbahn gefahren. Sie fuhr zu einem Kinderheim und hatte ein Schildchen um den Hals, auf dem die Adresse des Kinderheims stand und der Bahnhof, an dem sie aussteigen musste. Das war ein ganz kleiner Bahnhof auf dem Land, und als sie da ausstieg, war noch niemand da, um sie in das Kinderheim zu bringen. Deshalb setzte sie sich in den Wartesaal. Da hing ganz oben an der Decke in einer Ecke ein Radio, und plötzlich hörte sie aus dem Radio ein Lied, in dessen Text es hieß: Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Schneller und immer schneller rast der Propeller, Piloten ist nichts verboten. Dieses Lied gefiel ihr so gut, dass sie unbedingt Pilotin werden wollte. Sie brauchte aber nicht lange darauf zu warten, dass sie abgeholt wurde. Vom Kinderheim kam jemand mit einer richtigen Pferdekutsche, um sie abzuholen. Ab April 1932 ging sie aufs Gymnasium, und als sie da in die 8. Klasse kam, kam sie in ein Landerziehungsheim. Diese beiden letzten Jahre ihrer Schulzeit im Internat waren für sie die wichtigsten Jahre ihrer Jugend. In Deutschland herrschten die Nazis, aber in diesem Landerziehungsheim wurden die neuen Schüler mit dem Lied »Die Gedanken sind frei« empfangen. Dieses Lied sangen alle gemeinsam. Für sie war das so etwas wie das Programm der Schule. Sie hat oft gezeichnet, was sie selber erlebt hat, und in vielen Karikaturen hat sie Männer kritisiert, vor allem Wissenschaftler, denn sie war auch mit einem Wissenschaftler verheiratet. Solche Männer zu zeichnen hat ihr immer Freude gemacht. Einmal hat sie gezeichnet, wie es 1964 bei einem Kongress in den USA war. Da sieht man Wissenschaftler, die miteinander diskutieren, und ihre Frauen stehen ganz am Rand der Zeichnung mit einem Glas Sekt in der Hand. Sie hat auch viel politische Karikaturen gezeichnet. Sie denkt, so eine Zeichnung wird besonders gut, wenn sie zeichnet, worüber sie sich sehr geärgert hat. Bei Zeichnungen für Tageszeitungen muss alles sehr schnell gehen, und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass die Redaktion ihren Text verändert hat, ohne sie erst zu fragen. Darüber hat sie sich dann sehr geärgert, aber sie meint, dass die Leser vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass der Text nicht von ihr war. In diesem Gespräch hat sie auch erzählt, wie langweilig es oft war, wenn sie mit ihrem Mann zusammen bei einem Kollegen ihres Mannes eingeladen war. Die Männer haben über Kollegen gesprochen, die da nicht eingeladen waren, und mit ihr hat niemand gesprochen. Da wollte sie weg, aber wenn sie in den Garten hinausgegangen wäre, hätten das alle gesehen. Deshalb hat sie getan, als wollte sie auf die Toilette, ist aber nicht auf die Toilette gegangen, sondern leise zur Haustür hinausgegangen und dann schnell gelaufen, um noch die letzte Straßenbahn zu erreichen, um alleine nach Hause zu fahren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 204. Danke.